Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff. Das gibt's eher selten, dass das Thema eines Beitrags gleich stellvertretend für alle Themen dieser Sendung stehen könnte. Probleme, Probleme, Probleme heißt das neue Stück des deutschen Dramatikers René Polesch, das am Wochenende in Hamburg uraufgeführt wurde. Probleme, Probleme, Probleme gibt es aber auch rund um das Kunstkollektiv Zentrum für politische Schönheit oder beim Einsatz europäischer Museen für ein bröckelndes Europa, Thema einer Tagung in Paris. Und der russische Regisseur Kirill Serebrennikov, der unter politisch motiviertem Hausarrest stand, darf sich wieder frei bewegen. Ist er damit aber auch alle Probleme los? Die Woche fängt gerade erst an, hier ist noch viel Energie, also ran an die Probleme. Und das zuerst im Osten der Republik. Dort, genauer gesagt in Gera, wurde 16 Monate lang gegen das Zentrum für politische Schönheit ermittelt. Das ist eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, deren Projekte und Aktionen man nicht gut finden muss. Vom Recht auf Kunst- und Meinungsfreiheit sind sie aber trotzdem gedeckt. Das Mini-Mahnmal gegenüber dem Wohnhaus von AfD-Rechtsausleger Björn Höcke, ebenso wie dessen angebliche Beobachtung durch die Gruppe oder der ebenso angebliche Plan, einen im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtling nach Berlin zu bringen. Immer wieder gab es Verfahren gegen die Gruppe. 9 zivil- und strafrechtliche Prozesse hat sie gewonnen oder diese Verfahren wurden eingestellt. Nicht so in Gera. Dort ermittelte die Staatsanwaltschaft munter weiter wegen angeblicher Bildung einer kriminellen Vereinigung, § 129 StGB. Erst heute wurde das Verfahren eingestellt und der Staatsanwalt versetzt. Dass das über ein Jahr gedauert hat, wirkt angesichts der zahlreichen beendeten Verfahren schon ein wenig merkwürdig. Heribert Prantl war selbst mal Richter und Staatsanwalt und ist heute Kommentator und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung. Ihn habe ich am Nachmittag gefragt, ob das vielleicht sogar etwas mehr als nur merkwürdig ist.
Es ist nicht merkwürdig, es ist ungeheuerlich. Mir ist sowas in meiner Praxis weder als Richter und Staatsanwalt, die Zeit war nur kurz, aber immerhin bin ich jetzt seit 33 Jahren rechtspolitischer Journalist und politischer Journalist, mir ist sowas nie untergekommen. Es gibt keinen Fall, bei dem eine Staatsanwaltschaft gegen eine Künstlergruppe wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Das ist absurd. Es führt überhaupt kein juristischer Weg hin. Der 129 StGB, Strafgesetzbuch, um den es hier geht, das ist eine Vorschrift, da ermittelt man gegen extreme Rockerbanden, da ermittelt man gegen Leute, die des Totschlags verdächtig sind, des Mordes, des Raubes, der Vergewaltigung, der großen und groben Drogendelikte. Selbst wenn man dem Zentrum für politische Kultur kleine Straftaten nachweisen könnte, reicht es nicht aus, um ein Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zu führen. Noch dazu 16 Monate. Was haben die in den 16 Monaten gemacht? Man kann sich nur so erklären, dass man aus politischen Gründen hier eine Gruppierung, die AfD-kritisch eingestellt ist, die gegen Höcke Aktionen gemacht hat, in den Sumpf treten wollte. Das Ganze riecht nach Rechtsbeugung aus politischen Gründen.
Nun haben Ihre Recherchen und die der Wochenzeitung Die Zeit ja ergeben, dass es da merkwürdige Zufälle gibt, dass der Staatsanwalt offenbar voreingenommen gewesen sein könnte. Er hat unter anderem an die AfD gespendet, die sich ja wiederum über das Zentrum für politische Schönheit massiv beschwert hatte.
Ja, das gehört zu den ganz großen Merkwürdigkeiten. Der ist offenbar AfD-nahe, ansonsten würde er nicht an die AfD spenden. Ich selber habe eine Einstellungsverfügung gelesen, dieser Staatsanwalt nach einer Anzeige wegen Volksverhetzung gemacht hat. Die liest sich so, wie üblicherweise die AfD ihre politischen Statements abgibt. Und da hatte der Beschuldigte erklärt, dass deutsche Frauen, die mit Arabern schlafen, Selbstmörder seien. Der Beschuldigte hatte das Großdeutsche Reich hochleben lassen. Der Beschuldigte hatte über die Übernahme durch den Islam geklagt. All das hat der Staatsanwalt hier abgewimmelt. Er hat gesagt, er wisse nicht, worum es hier eigentlich geht. Und wenn man es doch wüsste, dann unterfalle das der Meinungsfreiheit. Das zeigt, wes Geistes Staatsanwalt hier am Werk war. Jemand, der der AfD offenbar tatsächlich nahe steht und den hier in diesem Kontext ermitteln zu lassen, Hier hat kein Behördenleiter eingegriffen, hier hat kein Generalstaatsanwalt 16 Monate eingegriffen. Dass man jetzt eingegriffen hat, diesen Staatsanwalt abgezogen hat, war wirklich allerhöchste Zeit. Das zeigt, dass öffentliche Kritik der Medien doch etwas bringt. Aber das Ganze hätte nie eingeleitet werden dürfen. Und wenn es eingeleitet worden ist, dann hätte es nach 3 oder 4 Wochen eingestellt werden müssen. Hier riecht es und stinkt es hinten und vorne.
Ein Einzelfall oder muss man einen größeren Kontext sehen? Gerade in den östlichen Bundesländern kritisiert die AfD Theaterspielpläne, erkundigt sich bei Museen, was denn warum, aus welchen Gründen gezeigt wird, was warum nicht. Ist die Kultur da ein Feld, auf dem man politisch agiert und auf dem man auch Zensur mithilfe von Justizbehörden ausüben will?
Es ist offenbar so und ich will kein Sachsen- und Ostbashing betreiben. Dazu gibt es viel zu viele wunderbare liberale, aufgeklärte Aktionen und Menschen im Osten. Aber wenn ich daran denke, wie die Strafbehörden, die Verfolgungsbehörden zum Beispiel bei den Pegida-Demonstrationen agiert haben, wie sie agiert haben an dem berühmten Tag der Deutschen Einheit in Dresden, der massiv gestört worden ist. Man hat nicht eingegriffen, man hat nichts getan, man hat so getan, als stünde man den Pöbeleien, den Volksverhetzungen machtlos gegenüber. Ich glaube, auch deswegen konnten die Rechtsradikalen im Osten so massiv aufrüsten. Der Staat hat zu lange zugeschaut. Da addieren sich viele Beobachtungen an Beobachtung. Manchmal hat man den Eindruck, in den Behörden wird bei den Einstellungen nicht genau genug aufgepasst.
Sagt Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank fürs Gespräch. Gute Nachrichten kommen aus Moskau. Der russische Starregisseur und Kreml-Kritiker Kirill Serebrennikov kommt nach gut 1,5 Jahren aus dem Hausarrest frei. Zur Erinnerung, die Nabucco-Inszenierung in Hamburg, über die wir in dieser Sendung vor 3 Wochen berichtet haben, musste der 48-Jährige noch per Videobotschaften von zu Hause aus leiten. Ein freier Mann ist er mit dieser Entscheidung allerdings nicht. Thilko Gries, Deutschlandfunk-Korrespondent in Moskau, mit den Hintergründen und Reaktionen.
Gerichte in Russland, haben sie erst einmal eine Entscheidung getroffen, sind nicht dafür bekannt, dass sie sich öffentlich korrigieren. Was im Gerichtssaal passierte, ist in einem YouTube-Video zu sehen. Gefilmt hat ein Journalist des Netzmediums Medusa. Die Richterin erklärt, dass der Hausarrest für die Beschuldigten aufgehoben werde. Als das entscheidende Wort fällt, huscht ein ungläubiger Ausdruck über das Gesicht der Mitangeklagten Sophia Apfelbaum. Kirill Serebrennikov reckt einen Arm in die Höhe. Kurz darauf verlässt der Regisseur das Gerichtsgebäude selbstständig zu Fuß. Nach bisherigen Terminen im Gericht wurde er stets von Beamten in seine Moskauer Wohnung gefahren. Vielen Dank allen, die uns unterstützen und sich um uns sorgen. Danke den vielen guten Menschen, auch allen, die jeden Tag während meiner 2-stündigen Spaziergänge auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, halten Sie durch, wir sind auf Ihrer Seite und solche Dinge. Das ist unglaublich berührend, Ihre Hilfe ist so notwendig. Die täglichen Spaziergänge hatte er unternehmen können, weil das Gericht sie ihm gestattet hatte, allerdings nur in seinem Viertel Chamowniki in der Nähe des Moskauer Zentrums. Nicht erlaubt war es ihm, zu seiner Arbeitsstätte zu gelangen, dem Gogol-Zentrum. Ebenso wenig hatte das Gericht ihm gestattet, zu seiner im Sterben liegenden Mutter nach Rostow am Don zu fliegen. Er durfte erst dorthin reisen, als sie bereits gestorben war. Nun darf er sich wieder frei bewegen, jedoch nur in Moskau. Bei aller Freude im Gerichtssaal heute, das Strafverfahren gegen ihn und die übrigen Angeklagten wird weiter fortgesetzt. Darauf verwies auch Serebrennikov selbst in einem seiner kurzen Statements. Das ist alles noch nicht zu Ende. Wir müssen weitermachen und vor Gericht unsere volle Unschuld beweisen. Der Regisseur und einige seiner früheren Mitarbeiter sind angeklagt, in der Zeit von 2011 bis 2014 staatliche Fördermittel veruntreut zu haben. Sie hatten damals einen Wert von etwa 3,3 Millionen Euro. Staatsanwalt Lavrov hatte im vergangenen November bei Prozessauftakt gesagt, Serebrennikov hat das Handeln aller Mitglieder dieser Gruppe geleitet und koordiniert mit gemeinschaftlichem verbrecherischem Vorsatz. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich an dieser Einschätzung der Anklagebehörde etwas geändert hat. Entsprechend fallen viele Reaktionen in der Moskauer Kulturszene heute zwar erleichtert aus, sie verweisen aber auch auf die weiter drohende Haftstrafe. Die Schriftstellerin Ludmila Ulitskaya wird vom Medium RBK so zitiert: Das Urteil wird, so denke ich, kein Freispruch sein. Im besten Fall wird Kirill zu einer Haftstrafe verurteilt, die seinen schon abgesessenen Hausarrest nicht übersteigt, und dann wird er freigelassen. In Russland wird nun spekuliert, was das Gericht, das wie wohl alle Gerichte des Landes für politische Weisungen empfänglich ist, zu seiner überraschenden Entscheidung bewogen hat. Ins Auge fällt die Bemerkung eines mit Wladimir Putin eng verbundenen, sehr bekannten Moderators im Staatsfernsehen, Dmitri Kiseljow. Der hatte vor kurzem in seiner sonntäglichen Sendung minutenlang über das, nach seinen Worten, in der russischen Kultur enthaltene Element der Repression resoniert. Allein Wladimir Putin setze dem, Zitat, kleinen Stalin, den so viele Menschen in sich trügen, Grenzen.
Prozess затягивается. Зачем при этом держать человека под домашним арестом? Непонятно.
Die Ausführungen des Moderators, insgesamt 16 Minuten lang, mündeten in den Appell, Angeklagte mit mehr Augenmaß, auch milde, zu behandeln. Es sieht danach aus, als habe das Gericht die Botschaft aus dem Kreml verstanden und heute umgesetzt.
Kirill Serebrennikow ist frei, ein wenig jedenfalls, unser Russland-Korrespondent Tilko Gries berichtete. Wenn jemand zu den bedeutendsten Dramatikerinnen und Dramatikern in Deutschland gezählt wird, dann heißt das zum einen, dass sie oder er wahrscheinlich sehr viel schreibt und inszeniert oder dass es tatsächlich gelungen ist, so etwas wie einen eigenen Theaterstil zu schaffen. Auf René Polisch, Jahrgang 1962, trifft beides zu, zumal niemand außer Polisch auch Polisch inszeniert. Seine Miniaturen, die es nach Berlin und auch in Hamburg, Zürich und anderswo zu sehen gibt, sind selten länger als sein erster Akt bei, sagen wir, Tschechow. Sie ähneln einander immer und überall, formen so eine Art unendliche Geschichte mit immer neuen Kapiteln. Die Titel sind dabei eher beliebig und lassen nicht notwendigerweise auf den Inhalt schließen. Probleme, Probleme, Probleme heißt das neueste Kapitel der Polish-Saga. Michael Lages hat es in Hamburg gesehen.
Dieses Kapitel der René Polish-Saga beginnt mit einem kleinen Witz. Wie öfter schon, einem Witz aus dem Theaterbetrieb.
Diese Doppelvorstellungen, die machen mich ganz schön fertig. Und ich kann mich nicht erinnern, ob ich das hier heute schon mal gesagt habe.
Was denn?
Naja, das hier.
Sag mal, schielig oder sind das zwei Bühnen?
Du hast doch gehört, es war eine Doppelvorstellung.
Ach so.
Das muntere Darstellerinnenquintett mokiert sich da über die Überanstrengungen, die Doppelvorstellungen mit sich bringen, wie sie an kleineren Bühnen speziell am Wochenende üblich sind, etwa Sonntagnachmittags und dann auch noch abends. Weil Polish Pointen aber gerne etwas breiter walzt, resonieren Sophie Reuss und Bettina Stucki, Angelika Richter, Marie-Rosa Tietjen und Sashi Kohara über die Vorstellung von der Doppelvorstellung minutenlang und stehen dabei tatsächlich unter zwei Bühnenportalen und vor zwei Vorhängen. Doppelt ist also nicht nacheinander gemeint, sondern parallel. Womit die vordergründige Witzigkeit nach H.P. Kerkeling-Manier verlassen und die Ebene fundamentalerer Verwirrungen angesteuert wird und also Probleme, Probleme, Probleme von Wahrnehmung und Wahrheit auf der Bühne. Ist eine Schauspielerin auch Schauspielerin, wenn sie gerade nicht zu sehen ist auf der Bühne? Und was hat es mit dem Doppelspaltexperiment auf sich?
Wir waren nicht in einem Theater, sondern im wichtigsten Experiment der modernen Physik. Das Doppelspaltexperiment.
Ein einfaches Experiment mit Licht eröffnete uns vor 100 Jahren, dass Logik nicht überall anzuwenden ist.
Wer mag, kann sich über Doppelspaltverschränkung und Nichtlokalität in der Quantenmechanik nach der Vorstellung schlau machen im Internet. Auch das gehört zur Methode Polish, an einem Wissensraum herumzukratzen, dessen Dimensionen auf der Bühne wie im Zuschauerraum mit Sicherheit in diesem Augenblick gerade niemand ermessen kann. Im Wortschwall der Rätselhaftigkeiten sind deshalb alle ähnlich benebelt. Das Publikum sowieso, aber auch die Akteurinnen oben wirken zu Teilen wie im Tran, wie im Delirium. Nur, dass sie sich an einem Theatertext festhalten können. Das macht in etwa die Diskursivität aus, die immer wieder so nachhaltig gerühmt wird am Polish-Theater. Schnipselchen aus ganz viel Schwarmintelligenz, Ingmar Bergman und Slavoj Žižek inklusive, machen sich breit in der kollektiven Wahrnehmung. Und immer haben sie eine Art Referenzpunkt im Theater selbst. Am Abend der vielen Probleme etwa die anwesende Kamera.
Und immer hang ein Kamerastück.
Gerade nämlich hatte sich die Bühne in beiden Portalen geöffnet und einen voluminösen Riesenblumengartenwald gezeigt, wie für einen extrem üppigen Sommernachtstraum. Aber nachdem ein wenig an Blütenstängeln herumgeschnüffelt worden ist, geht der Vorhang wieder zu und eine der fünf bleibt als Live-Kamerabild präsent. Da setzt Sophie Reuss zur großen Zeta-Arie an.
Ich war Lady Macbeth, ich war Maria Stuart. Und ich spiele in deinem Videostück.
Und nebenbei erzählt sie auch, wie die Sache mit der ewigen Castorf-Kamera überhaupt entstanden ist, bei Endstation Sehnsucht für die Salzburger Festspiele. So fantasieren sich die fünf Frauen hierhin und dorthin, nehmen mal hier und mal dort einen ernsthafteren Gedankenstrang in den kollektiven Fokus und spielen daneben mit all den sanften Eitelkeiten, die Schauspielerinnen wie den männlichen Kollegen gern nachgesagt werden. Und die Köpfe müssen rauchen im Publikum, wenn es den Winkelzügen im öffentlichen Denken auf der Bühne folgen will. Mittlerweile, nach über 2 Jahrzehnten, funktioniert die Methode Polish wie geschmiert. Zugleich ist sie strukturell aber auch unerhört vorhersehbar geworden. Starke Bühnenideen helfen ihr immer, wie zuvor in Hamburg bei der letzten großen Schauspielhausarbeit des im Vorjahr verstorbenen Wilfried Minks. Aber auch Bühnenbildnerin Barbara Steiner jetzt gelingen mit dem doppelten Portal wie dem Urwald dahinter starke Bildbehauptungen, diesmal auch stärker verzahnt mit Polishs Gedankensplittern selbst. Durchaus kraftvoll und überzeugend ist das Ganze also und trotzdem wächst die Sehnsucht von Premiere zu Premiere, dass sich irgendwann doch auch mal jemand anders auseinandersetzen dürfte mit den Gedankenwelten des René Polish. Als Autor könnte auch er nur gewinnen dabei.
Michael Lages berichtete aus Hamburg. Man muss kein großer Pessimist sein, um ganz nüchtern festzustellen, dass es Europa wenige Wochen vor den Europawahlen nicht so richtig gut geht. Populisten, Nationalisten, Brexiteers, rechtsextreme Parteien, sie alle wollen lieber zurück zur Kleinstaaterei als hin zu den Vereinigten Staaten von Europa. Nun hat heute im Centre Pompidou in Paris eine Konferenz stattgefunden, bei der sich Museen für moderne und zeitgenössische Kunst darüber verständigen wollten, wie sie den europäischen Gedanken fördern könnten. Unser Paris-Korrespondent Jürgen König war dort. Jetzt ist er zurück in seinem Studio. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Koldorf.
Herr König, was glauben die Museen denn zu können, was andere nicht geschafft haben?
Also in dem großen und international besetzten Kreis der heute anwesenden Kunst- und Museumsvertreterinnen und Vertreter, da gab es niemanden, die oder der mit stolz geschwellter Brust gesagt hätte, ein Museum könne dies oder jenes ganz gewiss, was andere nicht geschafft hätten. Ganz im Gegenteil, Zweifel machten allerorts die Runde und zwar ganz grundlegender Art streckenweise. Hatte man den Eindruck, eine Art Happening des Dekonstruktivismus beizuwohnen, des Begriffs, des Bildes von Europa und auch der Aufgabe der Kunst in diesem Europa, also was ist Europa, europäische Kunst, gibt es sie überhaupt noch? Wovon sprechen wir, wenn wir dazu auffordern, europäische Werte zu verteidigen? Mit solchen Fragen wurden ganze Viertelstunden zugebracht. Und damit kann ich auch Ihre Frage nicht nur in der Negation beantworten, denn wenn es etwas gibt, was Museen zu können glauben, was andere nicht geschafft haben, dann ist es eben dieses ganz grundsätzliche Infragestellen von allem, was zum Beispiel von der europäischen Politik gerne als grundlegende Überzeugung, Wahrheit, Sicherheit und so weiter verkündet wird. Und dieses Infragestellen, darüber war man sich heute und auch Frau sich ziemlich einig, dass das dringend nötig wäre, um auf den Trümmern des Überkommenen dann etwas Neues aufbauen zu können.
Das ist ja auch eine Erkenntnis, aber dann müssten Sie, Herr König, wenn Sie dem einen ganzen Tag beigewohnt haben, doch wenigstens sagen können, was ist denn nun Europa?
Nach dem französischen Philosophen Patrice Manilier ist es ein immer noch zu lösendes Problem. Und damit haben wir schon wieder so einen Negativgedanken. Manilier fragte nach einer Idee von Europa, die wirklich auf der Höhe der allgemeinen Verunsicherung, der allgemeinen Kritik auch wäre. Und gab natürlich auch die Antwort, diese Idee gäbe es nicht. Kein europäisches Konzept, das sich im Laufe der Zeit nicht diskreditiert hätte. Daher könnten auch die vielen kursierenden europäischen Ideen, so gut sie auch gemeint seien, nie wirklich funktionieren. Rita Segato vom Museum für zeitgenössische Kunst, Reina Sofia in Madrid, sie sagt, Europa sei immer noch geprägt von alten autoritären Verhältnissen, Machtsystemen, käme da auch nicht heraus, könne daher mit sozialen Bewegungen auch nicht umgehen. Europa sei auch nicht wirklich kosmopolitisch, lebe immer noch viel zu sehr in der Kolonialgeschichte. Nein, so kann man das nicht sehen, kam dann Kritik aus dem Publikum. Ein großer Teil Europas habe doch gar keine Kolonien gehabt, sondern sei, mit Blick auf Osteuropa, selber kolonisiert worden. Eine These wiederum, auch von Frau Segato, fand großen Zuspruch, nämlich, dass Europa sich eingekapselt habe, sich nur noch in sich selbst spiegle, sich gar nicht mehr wahrnehme, wie der Rest der Welt Europa sehen würde. Und das sei eben die zentrale Aufgabe zukünftiger Museen zeitgenössischer Kunst, nämlich diesen Spiegel Europa vorzuhalten.
Nun kann man ja Ideen, Theorien, Philosophien schlecht ausstellen. Bin ich zu ungeduldig, wenn ich frage, was können Museen denn konkret tun? Ist das, was Sie erlebt haben, erst der erste Schritt und der zweite Schritt, wie setzen wir es um, kommt dann bei einer zweiten Tagung?
Vor allem können Sie neue Perspektiven entwickeln, und zwar vorrangig dadurch, dass Sie diesen eurozentrischen Blick abschaffen. Nur durch Einladen der nicht-westlichen Perspektive könne ein neues Konzept von Europa gefunden werden, also durch Künstler und Kuratoren aus dem arabischen, dem afrikanischen, asiatischen, pazifischen Raum. Eine solche Haltung würde dann auch in Europa neue Museen schaffen, also in einem neuen Stil, die der veränderten Welt dann gerecht werden würden.
Erklärt das auch die Frage, warum Museen für moderne und zeitgenössische Kunst, warum eher Gerhard Richter oder noch jüngere Künstler, er ist ja nicht mehr ganz jung, und eben nicht Rembrandt?
Weil ein Rembrandt, sagen wir, zu sehr in den Rahmen einer Nationalgeschichte eingebunden wäre, wohingegen Museen für moderne und zeitgenössische Kunst nach der heutigen Lesart nicht nur eben grenzüberschreitend arbeiten können, sondern dies längst tun und auch dazu in der Lage sind, eine neue Geschichte zu erzählen, die eben wirklich die Geschichte Europas als gemeinsame Geschichte erzählt, weg von den Nationalgeschichten. Deswegen sei die zeitgenössische Kunst dafür so ideal gut.
Jürgen König über eine Museumstagung zu Europa in Paris. Vielen Dank. Doris Schäfer-Noske steht neben mir mit den Kulturmeldungen von heute. Und da geht es um das Opernhaus von Sydney und jemanden, der ganz maßgeblich am Bau dieses weltberühmten Gebäudes beteiligt war.
Ja, ohne ihn wären die spektakulären Segel womöglich nie Realität geworden. Das hat die Opernchefin von Sydney, Louise Herron, gesagt, um den Ingenieur Gilbert Tony zu würdigen. Der Franzose ist nämlich gestern im Alter von 97 Jahren gestorben. Rund 30.000 handgeschriebene Berechnungen hatte er für die Stützbogen zum Bau des Opernhauses von Sydney geliefert und damit konnte die segelförmige Dachkonstruktion überhaupt erst gebaut werden. 1973 wurde die Oper eröffnet. Die Berechnungen seien vom damals einzigen Computer in Australien überprüft worden, der dafür genügend Kapazitäten hatte, so die Opernchefin, und dabei sei kein einziger Fehler gefunden worden. Bevor Bertoni 1953 nach Australien auswanderte, war er ein französischer Spion. Im Zweiten Weltkrieg wurde er zweimal von den Deutschen gefangen genommen und in Konzentrationslager gebracht. Beide Male gelang ihm jedoch die Flucht. Ein Theaterstück über das Leben als Homosexueller hat in London gleich mehrere Olivier Awards gewonnen. Der Olivier Award ist der wichtigste britische Theaterpreis. Das Drama The Inheritance von Matthew Lopez handelt von jungen Männern in New York eine Generation nach der AIDS-Krise. Und es wurde als bestes Stück ausgezeichnet. Regisseur Stephen Daldry und Schauspieler Kyle Soller gewannen ebenfalls, und auch für die Beleuchtung gab es einen Olivier Award. Welche Bilder die Bundeskanzlerin künftig in ihrem Arbeitszimmer aufhängen wird, das ist noch nicht entschieden. Das betonte heute ein Regierungssprecher gegenüber dem Deutschlandfunk. Das Bundespresseamt hatte angekündigt, dass die Bundeskanzlerin statt der von der Nationalgalerie angeblich zurückerbetenen beiden Gemälde von Emil Nolde nun zwei Werke von Carl Schmidt-Rottluff in ihrem Arbeitsbereich hängen wolle. Durch Recherchen der Kunsthistorikerin Aya Soika sind nun aber antisemitische Äußerungen auch von ihm bekannt geworden aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus. Mit Noldes nationalsozialistischer Gesinnung beschäftigt sich eine neue Ausstellung, über die wir in Kultur heute dann übermorgen berichten werden.
Auch das war Kultur heute. Nach den Nachrichten übernimmt hier mein Kollege Martin Zagatta und hat die Informationen am Abend. Bei ihm geht es dann um Israel vor der Wahl, Punkt, und um Großbritannien vor dem Brexit, Fragezeichen, immer noch. Hier verabschiedet sich Stefan Koldehoff. Danke fürs Zuhören. Ausrufezeichen.